Richter Kapitel 8 gemeinsam lesen. Und die Männer von Ephraim sprachen zu ihm: Was ist das für eine Sache, die du uns getan, dass du uns nicht gerufen hast, als du hinzogst, um gegen Midian zu kämpfen? Und sie zankten heftig mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Was habe ich nun getan im Vergleich mit euch? Ist nicht die Nachlese Ephraims besser als die Weinlese Abiesers? In eure Hand hat Gott die Fürsten von Midian, Oreb und Zeb, gegeben. Und was habe ich tun können im Vergleich mit euch? Da ließ ihr Zorn von ihm ab, als er dieses Wort redete. Und Gideon kam an den Jordan, er ging hinüber, er und die 300 Mann, die bei ihm waren, ermattet und nachjagend. Und er sprach zu den Männern von Sukkot: Gebt doch dem Volk, das mir nachfolgt, einige Laibe Brot, denn sie sind ermattet, und ich jage den Königen von Midian, Sebach und Zalmunna, nach. Und die Obersten von Sukkot sprachen: Ist die Faust Sebachs und Zalmunnas schon in deiner Hand, dass wir deinem Heer Brot geben sollten? Da sprach Gideon: Darum, wenn der Herr Sebach und Zalmunna in meine Hand gibt, werde ich euer Fleisch mit Dornen der Wüste und mit Stechdisteln zerdreschen. Und er zog von dort nach Pnuel hinauf und redete zu ihnen auf dieselbe Weise. Und die Männer von Pnuel antworteten ihm, wie die Männer von Sukkot geantwortet hatten. Da sprach er auch zu den Männern von Pnuel und sagte: Wenn ich in Frieden zurückkomme, so werde ich diesen Turm niederreißen. Sebach und Zalmunna waren aber in Karkor und ihre Heere mit ihnen, etwa 15.000 Mann. Alle, die übrig geblieben waren, vom ganzen Lager der Söhne des Ostens. Und 120.000 Mann, die das Schwert zogen, waren gefallen. Und Gideon zog den Weg zu den Zeltbewohnern hinauf, östlich von Nobach und Jogbeha. Und er schlug das Lager, und das Lager war sorglos. Und Sebach und Zalmunna flohen, und er jagte ihnen nach. Und er fing die beiden Könige von Midian, Sebach und Zalmunna, und das ganze Lager versetzte er in Schrecken. Und Gideon, der Sohn des Joas, kehrte aus dem Kampf zurück, von der Anhöhe Heres herab. Und er fing einen Jüngling von den Männern von Sukkot und befragte ihn. Und dieser schrieb ihm die Obersten von Sukkot und seine Ältesten auf, 77 Mann. Und er kam zu den Männern von Sukkot und sprach: Seht hier Sebach und Zalmunna, derentwegen ihr mich verhöhnt habt, indem ihr spracht: Ist die Faust Sebachs und Zalmunnas schon in deiner Hand, dass wir deinen Männern, die ermattet sind, Brot geben sollten? Und er nahm die Ältesten der Stadt und Dornen der Wüste und Stechdisteln und erzüchtigte die Männer von Sukkot damit. Und den Turm in Pnuel riss er nieder und erschlug die Männer der Stadt. Und er sprach zu Sebach und Zalmunna: Wie waren die Männer, die ihr bei Tabor erschlagen habt? Und sie sprachen: Wie du, so waren sie, jeder an Gestalt wie ein Königssohn. Und er sprach: Das waren meine Brüder, die Söhne meiner Mutter. So wahr der Herr lebt, wenn ihr sie am Leben gelassen hättet, so erschlüge ich euch nicht. Und er sprach zu Jether, seinem Erstgeborenen: Steh auf, erschlage sie. Aber der Knabe zog sein Schwert nicht, denn er fürchtete sich, weil er noch ein Knabe war. Da sprachen Sebach und Zalmunna: Steh du auf und stoß uns nieder, denn wie der Mann, so seine Kraft. Und Gideon stand auf, und er erschlug Sebach und Zalmunna, und er nahm die Halbmonde, die an den Hälsen ihrer Kamele waren. Und die Männer von Israel sprachen zu Gideon: Herrsche über uns, sowohl du als auch dein Sohn und deines Sohnes Sohn, denn du hast uns aus der Hand Midians gerettet. Und Gideon sprach zu ihnen: Nicht ich will über euch herrschen, und nicht mein Sohn soll über euch herrschen. Der Herr soll über euch herrschen. Und Gideon sprach zu ihnen: Eine Bitte will ich von euch erbitten. Gebt mir jeder die Ohrringe seiner Beute. Denn sie hatten goldene Ohrringe, weil sie Ismaeliter waren. Und sie sprachen: Gern wollen wir sie geben. Und sie breiteten ein Oberkleid aus und warfen jeder die Ohrringe seiner Beute darauf. Und das Gewicht der goldenen Ohrringe, die er erbeten hatte, waren 1700 Schekel Gold aus den Halbmonden und den Ohrgehängen und den Purpurkleidern, die Könige von Midian trugen, und außer den Halsketten, die an den Hälsen ihrer Kamele waren. Und Gideon machte daraus ein Ephod und stellte es in seiner Stadt auf, in Ophrah. Und ganz Israel hurte diesem dort nach, und es wurde Gideon und seinem Haus zum Fallstrick. So wurde Midian vor den Kindern Israel gebeugt, und es hob sein Haupt nicht mehr empor. Und das Land hatte in den Tagen Gideons 40 Jahre Ruhe. Und Jerubbaal, der Sohn des Joas, ging hin und wohnte in seinem Haus. Und Gideon hatte 70 Söhne, die aus seiner Lände hervorgegangen waren, denn er hatte viele Frauen. Und seine Nebenfrau, die in Sichem war, auch sie gebar ihm einen Sohn, und er gab ihm den Namen Abimelech. Und Gideon, der Sohn des Joas, starb in gutem Alter, und er wurde begraben im Grab seines Vaters Joas, in Ophrah, der Abiezeriter. Und es geschah, als Gideon gestorben war, da wandten sich die Kinder Israel wieder ab und hurten den Baalim nach und machten sich Baal-Berit zum Gott. Und die Kinder Israel gedachten nicht dem Herrn, ihres Gottes, der sie errettet hatte aus der Hand aller ihrer Feinde ringsum. Und sie erwiesen keine Güte an dem Haus Jerubbaal Gideons, nach all dem Guten, das er an Israel getan hatte. Soweit das Wort Gottes.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Sieg und Niederlage, Richter 8. Ich habe das Kapitel in 5 Punkte unterteilt. Erstens, der Protest der Ephraimiter, Verse 1 bis 3. Zweitens, die Verfolgung und der Sieg über die Midianiter, 4 bis 12. Drittens, Bestrafung der unloyalen Israeliten auf dem Rückweg, Verse 13 bis 17. Viertens, die Tötung der Könige, Verse 18 bis 21. Und fünftens, Gideons größter Triumph und sein größter Fehler, Verse 22 bis 35. Also, wir sind wieder mit Gideon unterwegs. Das letzte Mal. Der Herr hatte ihn und 300 Männer gebraucht, um das ganze Heer der Midianiter zu vernichten bzw. in die Flucht zu schlagen. Ein großartiger Sieg. Andrew Bonner, ein schottischer presbyterianischer Pastor, sagte einmal: Lasst uns nach dem Sieg ebenso wachsam sein wie vor der Schlacht. Dieser Rat wäre sicher auch für Gideon hilfreich gewesen, denn es waren noch nicht alle Probleme gelöst. Kommen wir zum ersten Punkt, dem Protest der Ephraimiter. Wir lasen dazu die Verse 1 bis 3. Bei der Verfolgung der flüchtenden Midianiter hatte Gideon auch die Ephraimiter eingesetzt. Dieser Stamm war zu der Zeit der größte und wichtigste Stamm Israels. Die Stiftshütte war dort in Silo und der große Führer Israels, Josua, stammte aus diesem Stamm. In Vers 1 hatten wir gehört, dass sich die Ephraimiter bei Gideon beschwerten, dass er sie nicht gerufen hatte, als er gegen die Midianiter in den Kampf zog. Hier begegnen uns Eifersucht und verletzter Stolz. Keine Dankbarkeit für den wunderbaren Sieg, nur Bitterkeit, weil sie nicht dabei waren. Das ist purer Egoismus. Wie reagierst du, wie reagiere ich, wenn andere einen geistlichen Sieg erringen oder besonders gesegnet werden, ohne unsere Beteiligung? Wenn vielleicht jemand von vorne gelobt wird für seinen Dienst in der Gemeinde und ich mache vielleicht mehr? Oder ich höre am Sonntag, dass vielleicht Stefan, der Edi und Matthias am Samstag in Heiden unterwegs waren, Gespräche gesucht hatten, tolle Gespräche hatten mit Menschen und man staune, zwei von diesen Menschen sind sogar am Sonntag im Gottesdienst. Kommt da mein Egoismus, meine Eifersucht, mein Neid zum Vorschein, weil ich nicht dabei war? Oder freuen wir uns tatsächlich mit dem Bruder oder der Schwester? Wie viel Kritik, Eifersucht und Streit gibt es unter Christen? Ich spreche nicht von elementar wichtigen Dingen, die wir unbedingt, ja, für die wir unbedingt streiten müssen. Es geht um Streitigkeiten, die unnötig sind, Nebenschauplätze. Und die gibt es viel zu häufig unter den Gläubigen. Das kann so weit führen, dass man meint, der andere wäre unser Feind. Es ist ganz einfach, einen Kampf zu kritisieren, den andere ausgefochten haben. Tapfer zu sein, wenn der Sieg feststeht. Und als Zuschauer alle die Fehler des anderen aufzulisten. Und wer freut sich bei all dem besonders und bleibt im Hintergrund? Der Teufel, der Durcheinanderbringer. Zwietracht säen ist offensichtlich eins seiner Spezialgebiete. Und das ganz besonders in Ehen, Familien und Gemeinden. Ihm ist es sicher, egal über was gestritten wird, die Hauptsache ist, dass gestritten wird. Und wie reagierte Gideon auf den verbal heftigen Angriff der Ephraimiter? Als siegreicher General hätte er sicher seine Autorität einsetzen können, um die Ephraimiter zu maßregeln. Doch Gideon entschied sich für ein viel weiseres Vorgehen. Er lässt sie nicht einfach abblitzen, sondern antwortet ganz diplomatisch, dass sie Wichtigeres getan hätten als er. Das stimmt natürlich so nicht, denn mit 300 Männern, 135.000 Midianiter in die Flucht zu schlagen, ist ungleich größer. Doch Gideon betonte hier mit seiner Aussage Frieden und Einheit, die erheblich wichtiger sind als Neid, Streit oder der persönliche Erfolg. Auch soll der gemeinsame Feind nicht aus den Augen verloren werden. Was können wir daraus lernen? Die Einheit der Gläubigen ist wichtiger als dein und mein Stolz. Gideon wollte lieber die Einheit des Volkes wahren, als sich selbst zu rechtfertigen. Ich denke, wir alle können es nicht oder nur schlecht vertragen, wenn wir ungerecht behandelt werden. Doch merken wir uns, in vielen Situationen ist es besser, diese Ungerechtigkeit dem Herrn zu bringen, als sie mit dem Bruder oder der Schwester auszufechten. In Sprüche 15,1 heißt es, eine sanfte Antwort wendet den Grimm ab, ein verletzendes Wort aber reizt zum Zorn. Das gilt übrigens auch ganz besonders für unsere Ehen. Vergessen wir den wahren Feind nicht. Gideon wollte weiter dem Feind hinterher und nicht Zeit verlieren mit unnötigen Diskussionen. Wie und wo lassen wir uns viel zu schnell von unserem eigentlichen Auftrag auf Nebengleise wie die Ephraimiter oder sogar Abstellgleise führen? Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Nehmen wir uns doch diese Worte aus Hebräer 12, 1 und 2 zu Herzen. Zurück zu Gideon und zu unserem zweiten Punkt, die Verfolgung und der Sieg über die Midianiter. Wir hörten dazu die Verse 4 bis 12. Gideon ging mit den 300 Männern über den Jordan, um die Verfolgung der Midianiter abzuschließen. Dort lebten 2,5 Stämme Israels, die sich auf der anderen Seite des Jordans angesiedelt hatten. In Sukkot und Pnuel, zwei israelischen Städten, bat Gideon um Nahrung, Verpflegung für seine Männer. Doch sie wurde ihm versagt, obwohl diese Menschen doch auch zum Volk Gottes gehörten. Sie hätten sich eigentlich doch freuen sollen, von der midianitischen Unterdrückung befreit worden zu sein. Doch keine Spur von Dankbarkeit. Stattdessen machten sie sich sogar noch über ihn lustig, wie wir in Vers 6 gehört haben, und machten sich jetzt dadurch sogar zum Handlanger des Feindes. In dieser Situation hätte wohl jeder Verständnis dafür gehabt, wenn Gideon mit seinen erschöpften Männern aufgegeben und umgekehrt wäre. Doch er reagiert ganz anders. Nachdem er Sukkot und Pnuel Strafe angedroht hatte, falls er siegreich zurückkehren würde, fuhr er mit der Verfolgung der Midianiter fort und besiegte sie. Hier sehen wir einen wunderbaren Charakterzug, nämlich Beharrlichkeit. Beharrlichkeit ist eine wichtige Voraussetzung für Erfolg. Gideon hatte es gewagt, dem Herrn ganz zu vertrauen, und er gab ihm den Sieg. Haben wir die Beharrlichkeit, oder die Bibel sagt doch schön, darunter bleiben, in der Nachfolge Jesu? Richten wir doch unser Herz und unseren Sinn vollständig und mit Hingabe in gleicher Weise auf Christus. So wird er uns auch Siege erleben lassen, trotz aller Angriffe Satans, die kommen mögen. Die Punkte 3 und 4, Bestrafung der unloyalen Israeliten und die Tötung der Könige, fasse ich kurz zusammen. Gideon nahm die beiden Könige der Midianiter, Sebach und Zalmunna, als Gefangene mit. Auf dem Rückweg vollzog bzw. ließ er die angekündigten Strafen für Sukkot und Pnuel vollziehen. Danach forderte er seinen ältesten Sohn auf, die beiden Könige zu töten, weil diese in der Vergangenheit in Tabor die Brüder Gideons erschlagen hatten. Doch sein Sohn fürchtete sich, völlig verständlich. Dann erschlug er die Könige selbst, nachdem diese ihn sogar interessanterweise selbst darum gebeten hatten. Die Könige schürten wahrscheinlich absichtlich den Zorn Gideons, denn sie wussten, dass er ein guter Schwertkämpfer war und ihre Hinrichtung schnell hinter sich bringen würde. Das wäre bei dem unerfahrenen Sohn Gideons vermutlich nicht der Fall gewesen, der vielleicht 3-4 Mal zuschlagen hätte müssen. Abschließend kommen wir zum wichtigsten Punkt. Gideons größter Triumph und sein größter Fehler. Die Männer Israels forderten Gideon auf, ihr Herrscher zu werden, da er sie aus der Hand der Midianiter gerettet hatte. Wir lesen nochmal gemeinsam dazu Vers 22. Da sprachen die Männer Israels zu Gideon: Herrsche über uns, du und dein Sohn und der Sohn deines Sohnes, weil du uns aus der Hand der Midianiter errettet hast. Wir finden hier kein einziges Wort des Lobes oder der Dankbarkeit gegenüber dem Herrn. Das spiegelt den ganzen geistlichen Zustand dieser Männer wider. Wie sieht das bei uns aus? Wie häufig machen wir uns der geistlichen Undankbarkeit schuldig? Wir beten 27 Mal für ein Anliegen, was der Herr dann erfüllt. Manchmal vergessen wir zu danken oder danken dann noch ganz nebenbei. Wenn der Herr Jesus nicht der Mittelpunkt, das Fundament unseres Lebens ist, dann ist alles aus dem Gleichgewicht geraten. Welche zwei Dinge fallen bei der Bitte gegenüber Gideon auf? A. Die Israeliten gaben Gideon eine Ehre, die ihm nicht zustand. Der Herr hatte ihn zu einem Werkzeug gemacht. Ohne ihn war Gideon lediglich ein schwacher Mann. B. Diese Bitte, König zu werden, richtete sich klar gegen den Willen Gottes. Gideon war vom Herrn als Richter eingesetzt worden. Israel war die einzige Nation ohne König, weil der Herr selbst König des Volkes war. 5. Mose 33, 5. Nach seinem Willen sollte Israel eine Theokratie sein. Übrigens, die Gemeinde heute sollte ebenso eine Theokratie sein. Das Haupt ist der Herr Jesus und wir, die Gemeinde, sein Eigentum. Unser sündiges Herz neigt immer wieder dazu, Menschen in eine Stellung zu heben, die alleine Gott gebührt. Das ist eine Gefahr auch im evangelikalen Bereich. Lesen wir kurz zusammen Markus 10, 42 bis 45. Markus 10, 42 bis 45. Aber Jesus rief sie, die Jünger, zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um zu dienen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Grundsätzlich gilt das für alle Gläubigen, aber vor allem für Gläubige in leitenden Positionen. wie Älteste oder Hirten. Ray Stedman schrieb einmal dazu: Die Aufgabe der Ältesten ist es nicht, die Gemeinde selbst zu leiten, sondern zu entscheiden, wie der Herr die Gemeinde geführt haben möchte. Fast immer, wenn Menschen den Platz einnehmen, der dem Herrn gehört, hat das ein Abirren von der Wahrheit zur Folge. Die Bitte der Israeliten muss Gideon sehr geschmeichelt haben. Doch er wusste, dass ihm diese Würde nicht zustand. Und so antwortete er klar und lehnte die Königswürde ab. Ich lese nochmal Vers 23 dazu. Aber Gideon sprach zu ihnen: Ich will nicht über euch herrschen. Mein Sohn soll auch nicht über euch herrschen. Der Herr soll über euch herrschen. Das war der absolute Höhepunkt in Gideons Leben. Er hatte nicht nur einer Versuchung widerstanden, sondern war auch für die biblische Wahrheit vom Königtum Gottes eingetreten. Wenn hier die Geschichte Gideons geendet hätte, so wäre das ein riesengroßes Glaubenszeugnis. Aber leider, bereits in den nächsten Versen geht es steil bergab. Direkt nach seinem größten Triumph folgt sein größter Fehler. Ist uns aufgefallen, nicht nur im Vers 22, sondern im gesamten Text finden wir überhaupt nichts von Dankbarkeit des Volkes gegenüber dem Herrn, der ihnen doch den großen Sieg geschenkt hatte. Das spricht Bände über die geistliche Situation des Volkes. Danken und loben wir ihn immer für das, was er uns geschenkt hat und was er in unserem Leben bewirkt hat und bewirkt? Was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? 1. Korinther 4, 7. Was Gideon nach diesem Sieg tat, war fragwürdig und äußerst rätselhaft. Er hatte zwar den Königsthron zurückgewiesen, aber dennoch lebte er anschließend selbst wie ein König. Das zeigt, dass sein Tun mit dem gerade vorher Gesagten nicht übereinstimmte. Gideon bat um die goldenen Ohrringe der Ismaeliter, die, wie ich las, im Werte von 1,2 Millionen Franken waren. Aus denen machte er ein Ephod. Ein Ephod ist ein Kleidungsstück, das der Hohepriester trug. Auf der Brust befanden sich zwei Edelsteine, Urim und Thummim, die er benutzte, um den Willen Gottes zu erfragen. Es ist positiv zu bewerten, dass Gideon das Gold nicht für sich behielt. Doch gute Motive sind keine Rechtfertigung für schlechtes Handeln. Denn er machte dadurch aus dem aaronitischen Priestertum ein gideonitisches. Gott hatte klar das Levitische für die Stiftshütte eingesetzt. Und die Stiftshütte befand sich in Silo, nicht in Ophra. Das war klarer Ungehorsam Gideons gegen den Willen Gottes. Achten wir in unserem Leben immer darauf, Gottes erklärten Willen nicht zu ändern oder vermeintlich verbessern zu wollen. Gehorsam ist wichtiger als gute Absichten. Wir dürfen Gottes Wort durch nichts, durch gar nichts ersetzen. Heute wird ja die Integrität der Bibel vielfach durch Kritik, Zweifel, Visionen oder zusätzliche Offenbarungen ergänzt oder sogar ersetzt. Aber das führt immer in die Irre. Das Ephod wurde durch Gideon zu einem Anbetungsobjekt. Im klaren Widerspruch zu 2. Mose 20, 4 bis 6. Und führte nach Gideons Tod zum völligen Abfall vom Herrn. Gideons große Taten hatten somit keinen bleibenden geistlichen Eindruck hinterlassen. Gideon wurde zunehmend weltlicher und das hatte Auswirkungen auf die nächste Generation. Weil er Abstriche an der Autorität des Herrn machte, verführte er seine Familie zum direkten Abfall. In den Versen 29 bis 35 hörten wir, wie Gideon sein Leben wie ein König einrichtete, obwohl er doch vorher die Königswürde abgelehnt hatte. Er legte sich einen großen Harem zu, der natürlich teuer war und nur von Herrschern praktiziert wurde. Er zeugte allein 70 Söhne und einem gab er den Namen Abimelech. Wisst ihr, was das bedeutet? Mein Vater ist König. Was für eine Ironie, was für ein Widerspruch zur vorher abgelehnten Königswürde. Vermutlich oder möglicherweise verursachte Stolz bei Gideon seinen geistlichen Verfall. Vor der Schlacht gegen Midian befand sich Gideon in demütiger Abhängigkeit vom Herrn. Im Verlauf der Säuberungsaktionen allerdings wurde er gebieterisch und sogar rachsüchtig. Gideon begann seine Laufbahn als Diener, aber nun war er eine wichtige Berühmtheit. Die Folge davon war der Niedergang für ihn, seine Familie und für das Volk. Was können wir hoffentlich aus dem Versagen Gideons lernen? Erstens, wir dürfen uns auf keinen faulen Kompromiss einlassen. Der Weg des teilweisen Gehorsams ist der Weg der Niederlage. Wenn wir uns auf einen Kompromiss mit der Welt einlassen, kann der Herr uns nicht gebrauchen. Wir dürfen Gottes Wort nicht abändern oder uns nur das herauspicken, was uns passt. Sein Wort ist oberster Maßstab. Zweitens, dem frommen Bekenntnis der Herrschaft Jesu Christi muss die Tat folgen. Ist deine Hingabe, meine Hingabe an den Herrn echt? Hat sie dein Leben verändert oder hast du sie lediglich übernommen und lebst eine fromme Fassade? Das wäre tragisch. Wenn das der Fall ist, tu Buße. Drittens, nur wenn wir nahe beim Herrn Jesus bleiben, auf ihn schauen, bleiben wir selbst vor dem Abgleiten bewahrt. Wir können uns sicher vorstellen, wie das Versagen Gideons auf die Menschen wirkte, die ihn zum Vorbild hatten. Und genauso stehen wir, du und ich, als Gläubige in der Verantwortung, nicht nur anderen Christen gegenüber, sondern auch in unseren Familien oder auch draußen, wenn wir mit Freunden ungläubigen Bekannten zusammen sind. Stellt euch vor, vielleicht bin ich, bist du, der einzige Christ in deinem Freundeskreis, in der Familie, am Arbeitsplatz. Was oder welche Vorstellung bekommt mein Gegenüber von Christus, wenn er mich und mein Leben sieht? Deshalb lasst uns in der guten Abhängigkeit zum Herrn Jesus bleiben und immer auf ihn schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er versagt nie. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, lass uns nie, nie vergessen, dass alles, was wir sind und was wir haben, von dir kommt und dass wir ohne dich ja gar nichts sind. Bewahre uns immer wieder vor Stolz und vor der Torheit, Ehre vor Menschen, die eigene Ehre zu suchen, anstatt deine. Halt uns ganz, ganz nahe bei dir in Abhängigkeit von dir. Amen.